Wir sind im dritten Buch Mose, Kapitel 18. Es geht in diesem Kapitel darum, dass Gott Maßstäbe setzt. Er sagt, was gut ist und was böse ist. In diesem Fall hier hauptsächlich auch das, was böse ist oder was nicht sein soll, was sein Volk nicht tun soll. Und in dem Ganzen geht es darum, um dieses Verlangen, diesen Trieb. Hier wird es immer wieder so benannt, die Blöße aufdecken. Wie letztes Mal auch schon gesagt, es ist auffällig, dass doch meistens hier die Rede ist von weiblichen Menschen, deren Blöße nicht aufgedeckt werden soll, was uns sehr schnell zu dem Schluss kommen lässt, dass es hier tatsächlich hauptsächlich die Männer angesprochen sind. Und das ist auch so. Täter sind hauptsächlich und vor allen Dingen Männer. Kraft und Macht und Trieb und Gewalt, es hängt oft sehr eng beieinander. Und Gott setzt ein Stoppschild und sagt nein. Du sollst dich nicht treiben lassen. Wenn wir einmal zurückgehen in 1. Buch Mose, Kapitel 4, sagt Gott zu Kain, Vers 6, der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich? Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Das ist ein weiterer Herrschaftsauftrag hier. Gott hat Adam und Eva gesagt, sie sollen über die Tiere herrschen. Kain wird gesagt, du sollst über die Sünde herrschen. Und ja, das sollen wir tun als Menschen, als geschaffene Ebenbilder Gottes. Aber Paulus macht uns deutlich in Römer 7, wir kriegen es nicht hin. Da ist es etwas verdreht, es hat sich etwas gedreht, gewendet. Das, was beherrscht werden soll, übt selber Herrschaft aus. Und der beherrschen soll, er wird selber beherrscht. Aber das ist hier das ganze Problem. Und das ist die ganze Sache mit dem Gesetz. Das Gesetz zeigt an, hier, das sind die Herrschaftsregeln. Na, wir sprechen auch von dem Reich Gottes, oder? Von der Königsherrschaft Gottes. Gott will regieren. Gott regiert. Und wir singen das, ne? Jesus, du bist König in unserer Mitte. Du regierst durch deinen Geist. Und das ist diese Erlösung in Römer 8, sagt Paulus. Wie wunderbar, dass Gott seinen Geist gesandt hat. Weil der Geist ist es, der mich befähigt, der mich überwinden lässt, der mich wieder in diesen Stand bringt, in dem ich, zu dem ich eigentlich geschaffen worden bin. Der macht mich zu einem Kind Gottes. Und der macht mich, ja, als Kind Gottes zu einem Bruder des Christus, Jesus, des Königs. Und er befähigt mich und rüstet mich aus, zu regieren, zu herrschen, worüber zuallererst? Über mich selbst. Ich bin kein Getriebener mehr, sondern ich darf durch den Geist die Frucht des Geistes empfangen, die heißt Selbstbeherrschung. Oder eben auch Enthaltsamkeit oder Keuschheit. Und diese Worte Enthaltsamkeit oder Keuschheit, die beziehen wir dann schon eher oder schneller oder direkter auf das Thema Sexualität auch. Aber letztendlich geht es nicht nur um Sexualität. Hier sagt Gott, die Sünde lagert vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein, ihr Begehren. Die Sünde hat also ein Begehren nach uns Menschen. Und gleichzeitig spricht sie genau das in uns an. Das Begehren, in Jakobus steht das. Lass mal den Finger hier in 1. Mose 4, wir gehen nochmal gleich zurück. In Jakobus, Kapitel 1, Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Das ist der alte Adam in uns. Wir suchen immer einen Schuldigen, der nicht Jörg heißt. Also ich. Ihr zeigt mit dem Finger auf mich, aber ich zeige mit dem Finger immer auf andere. Und ja, es passiert schnell, dass ich den Finger nicht nur auf andere Menschen zeige, sondern dass in diesen anderen Menschen ich indirekt oder manchmal auch ganz direkt Gott die Schuld gebe. Bei Adam war das so. Die Frau, die du mir gegeben hast. Die Umstände, die du Gott zugelassen hast. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Nein, Gott sagt, die Sünde lauert. Das ist ganz selbstverständlich. Wir leben in dieser gefallenen Welt und die Sünde lauert. Petrus bringt nochmal einen anderen Spieler Player ins Spiel. Der Satan. Ist wie ein brüllender Löwe, der umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemand. Gott führt Menschen nicht dahin, dass sie sündigen. Er will nicht, dass Menschen sündigen. Er möchte, dass Menschen zu ihm kommen, dass sie ihn erkennen, dass sie umkehren zu ihm, dass sie aus ihrer Gottlosigkeit umkehren und seine Kinder werden. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Hier spricht Jakobus in einer Sprechweise, die uns die Begierde wie eine Frau vorstellt. Ein jeder wird versucht von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie die Sünde hervor. Na, Es findet sozusagen eine Vereinigung statt zwischen mir und meiner Begierde. Und es entsteht ein Kind, die Sünde. Die Sünde, aber wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Die Sünde lauert. Sie möchte eins werden mit uns. Aber was entsteht aus dem Einswerden mit der Sünde, der Tod? Das Leben weicht. Wir werden getrennt von Gott. Deswegen ruft Gott uns zur Buße. Buße heißt Umkehr. Umkehr weg von der Sünde hin zu Gott. Wir trennen uns, so wie wir vorher getrennt waren von Gott, weil wir uns mit der Sünde eins gemacht haben, so trennen wir uns von der Sünde, um mit Gott eins zu werden. Es ist immer beides. Und durch Christus, er hat uns gereinigt von unserer Sünde, er hat uns rausgezogen aus der Herrschaft der Sünde. Er hat uns seinen Geist gegeben und befreit, dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sein müssen. Jederzeit gehorsam, wenn sie ruft. Wir können Nein sagen, durch die Kraft des Geistes, Nein. Ich lasse mich nicht mehr beherrschen, sondern ich habe durch Christus die Herrschaft zurückerlangt im Leben. Und das ist das wahre Leben, mit Christus eins zu sein. Jetzt zurück in 1. Mose 4. Wenn du recht tust, erhebt sich dein Gesicht. Geschwister, das ist ein gutes Zeichen, wenn du dein Gesicht erheben kannst. Das sagt Jesus auch, wenn die Welt in Angst und Schrecken ist über die Dinge, die passieren in der letzten Zeit, so wie sie es jetzt ist, dann erhebt eure Häupter. Wenn ich aber Unrecht tue, wenn ich nicht recht tue, dann erhebt sich mein Haupt nicht, dann ist mein Haupt gesenkt. Du kannst manchmal einen Menschen, einen Bruder, eine Schwester, ihr ansehen, dass sie in Sünde gefangen ist. Warum? Weil sie die ganze Zeit nach unten guckt. Weil sie nicht frei den Blick erhebt. Weil das Gewissen nicht rein ist. Und das ist aber das Ziel Gottes. Er möchte, dass wir mit reinem Gewissen durch dieses Leben gehen, unbelastet, gereinigt. Und das heißt nicht, dass wir ein perfektes Leben leben, aber dass wir immer in der Reinigung und in diesem geheiligt und gereinigt sein von Christus leben. Dass wir einfach darin tief verwurzelt sind. Ich bin geheiligt, ich bin gereinigt durch das Blut Christi. Es ist mir alles vergeben. Und wenn ich falle, wenn ich gefallen bin, ich bringe die Dinge ins Licht, ich bekenne meine Sünde, ich empfange Reinigung. Und was geschieht dadurch? Mein Gewissen wird gereinigt. Ich kann mein Haupt erheben, weil ich keine bösen Pläne schmiede, keine bösen Pläne in mir zur Reife bringen lasse, sodass die Begierde am Ende gebiert. Paulus sagt das auch in Römer 13. Er sagt da etwas sehr Wichtiges. Und ich muss mir das selber sagen. Jörg, spiel doch nicht mit dem Feuer. Spiel doch nicht mit der Sünde. Spiel nicht mit der Begierde. Wie gesagt, es geht um alles. Es geht nicht nur um Sexualität. Es geht um alles. Ja, egal wo der Teufel mich immer wieder in die Falle tappen lässt, egal wo meine Schwäche liegt. Und wir müssen unsere Schwächen kennen, Geschwister. Wir müssen unsere Schwächen kennen. Wir müssen wissen, wo wir verwundbar sind, damit wir gerade dort den Schild des Glaubens hochhalten, damit die feurigen Pfeile, der Teufel kennt uns ganz genau, der guckt uns aus und dann schießt er seinen feurigen Pfeil ab, genau an der Stelle, wo es richtig gut brennt. Und genau da musst du deinen Schild hinhalten, den Schild des Glaubens, damit er dort nicht trifft, sondern dass der Pfeil ausgelöscht wird. Paulus sagt in Römer 13, Vers 13, lasst uns nicht, wir können nochmal, die Nacht, Vers 12, die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an. Dieser Gedanke, ich ziehe Jesus an. Ich gehe mit Jesus durch den Tag. Ich gehe mit Jesus in die Nacht. Wenn du dich morgens dein Tageszeugs anziehst, lass uns doch daran denken. Ich will nicht nur meinen Körper bekleiden, sondern ich will meine Seele bekleiden mit dem Herrn Jesus Christus. Und wenn du dich abends ausziehst, um deinen Schlafanzug anzuziehen, dann kannst du auch daran denken, auch wenn ich ins Bett gehe, ich ziehe den Herrn Jesus an. Seine Gerechtigkeit, seine Reinheit, seine Kraft, seine Liebe, seine Gnade. Und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden. Das ist doch das Problem. Dass wir uns es doch irgendwie zurechtlegen. Und dann passt es doch. Vorsorge fürs Fleisch zu treffen und dadurch wecken wir erst die Begierde. Mach das nicht, sagt Paulus. Du sollst über die Sünde herrschen. Und du bist durch Gottes Geist in die Fähigkeit versetzt worden, über die Sünde zu herrschen. Und wenn es nicht so ist, dann brauchst du nochmal eine Erfüllung und Stärkung durch den Heiligen Geist. Dann solltest du dich ausstrecken und beten darum. Herr, fülle mich mit deinem Geist, dass ich regiere mit dir über mein Fleisch. Dass ich herrsche über die Sünde. Dass die Sünde keinen Zentimeter Raum in mir gewinnen kann. Denn ich bin nicht bestimmt dazu. Du hast mich nicht gerettet dafür, dass ich wieder neu in Sklaverei unter der Sünde lebe, sondern dass ich mit dir lebe und regiere. Dass ich mein Haupt erheben kann. Nicht in Stolz, weil ich so ein taffer, cooler Typ bin. Nein, weil ich zu meinem Schöpfer aufschauen kann in Freude, in Friede, in Dankbarkeit, in Versöhnung. Ich brauche mich nicht zu schämen mehr. Alle Schande ist am Kreuz von Golgatha getilgt. Und er hat mich befreit zur Freiheit. Wir gehen zurück in 3. Mose 18. Und das, worum es Gott hier tatsächlich geht, ist dieser sexuelle Trieb, der einen Menschen dazu bringt, die Blöße aufzudecken von nahen Angehörigen, sich mit sexuellen Absichten nahen Angehörigen zu nähern. Und Wir finden hier natürlich viele Punkte, wo wir sagen, das verstehe ich, das verstehen wir auf eine bestimmte Art und Weise, zum Beispiel Inzest, ne? Ja, das ist doch nicht gut. Da ist doch, jetzt Geschwister miteinander Kinder haben, dann werden die ja wahrscheinlich, oder gibt's eine große Wahrscheinlichkeit, dass die irgendwelche Behinderungen nachher haben. Ne? Also das ist doch nicht gut. Das ist doch logisch. Ne? Und das ist es. In unserem Rechtsempfinden, in unserem Rechts- und Unrechtsempfinden, böse und gut, woran machen wir das fest? Wir machen das oft an der Logik fest. Und wir machen das an dem Grundsatz fest, okay, wir wollen niemandem Schaden zufügen. Einem anderen Schaden zuzufügen ist böse. Und deswegen alles, wo wir einem anderen Schaden zufügen, ist böse. Aber wo wir keinem einen Schaden zufügen, da ist es nicht böse. Auf diese Grundformel kannst du vieles in unserem Rechtsempfinden zurückführen, das ist entstanden aus der ganzen Rechtsreformen im 18. und 19. Jahrhundert, angefangen bei der Französischen Revolution, ganz Aufklärung und all das. Die haben dieses Denken sozusagen sehr stark hineingebracht in das Recht. Für uns als Kinder Gottes ist es aber so, dass wir sagen, nein, das ist nicht das entscheidende Kriterium. Ja, Gott möchte nicht, dass ich einem anderen Schaden zufüge. Aber es gibt auch andere Dinge, die scheinbar keinem schaden und die trotzdem böse sind. Hier zum Beispiel wird uns nicht gesagt, dass das Thema wird gar nicht aufgeworfen, ob diejenigen, die hier angegangen werden, ob die das wollen oder nicht. Kann doch sein, dass die einvernehmlich handeln. Wie gesagt, wir hatten das Beispiel in 1. Korinther 5, wo ein Mann die Frau seines Vaters hat. Ja, vielleicht wollten die das so. Ist doch alles okay. Wenn da kein Zwang drin ist. Erstmal ist das so eine Sache mit dem Zwang, habe ich letztes Mal auch schon gesagt, ne? Vielfach sind Beziehungen zwischen Menschen, da steckt oft mehr drin, auch an Abhängigkeitsverhältnissen. Und da, wo du selber denkst, ja, ich bin doch frei, wir sind doch frei, da ist der andere vielleicht lange nicht frei. Und du merkst das nicht, du weißt das nicht, du verstehst das nicht, begreifst das nicht. Kommen wir nachher noch zu. Aber Gott geht es gar nicht darum. Gott sagt einfach Stopp. Das geht nicht. No go. Wir haben gesehen, ich glaube, dass das ein wesentlicher Punkt ist, dass hier diese nahen Familienbeziehungen, auch da, wo sie nicht inzestuös sind, also ich mit irgendwem ins Bett steige, mit dem ich gar nicht blutsverwandt bin, ne, die werden hier auch teilweise aufgezählt. Was weiß ich, Stiefschwester oder was weiß ich, Schwägerin. Ne? Bin ich teilweise gar nicht blutsverwandt mit, aber Gott sagt nein, das soll nicht sein. Dieser Rahmen der Familie, die, durchaus auch der erweiterten Familie, ne? Das ist für die damalige Verhältnisse sicherlich die enge Familie gewesen, was er hier beschreibt, ne? Für uns ist das schon so erweiterte Familie mit Onkel und Tanten und so weiter, ne? Da soll diese Kraft, dieser Trieb, der sexuelle Trieb, soll da keinen Platz haben, keinen Raum haben, sondern es soll ein Schutzraum sein, wo das außen vor ist. Der Trieb soll sich entfalten, wo? In der Ehe. So sagt Gott es auch im Neuen Testament. Paulus sagt es in 1. Korinther 7, lass uns das mal aufschlagen. Erste Korinther 7, Vers 1, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Aber wegen der Unzucht habe jeder seine eigene Frau und jede habe ihren eigenen Mann. wegen der Unzucht. Er sagt hier, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Das sagt er dann weiter unten, ne? Vers 5 sagt er, entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versucht, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Wegen eurer Unenthaltsamkeit. Dies aber sage ich als Zugeständnis, nicht als Befehl. Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich, doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich, unverheiratet. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie sich heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Okay, er sagt hier, das ist eine Kraft in uns, der sexuelle Trieb ist eine Kraft, die uns hinzieht. Wohin? Ja, irgendwohin. Aber von Gott ist das nicht so geplant. Gott hat einen Rahmen gegeben, in dem sich diese Kraft entfalten soll und kann. Das ist die Ehe. Deswegen sagt Paulus, na, wenn du dich nicht enthalten kannst, wenn du nicht Herr bist über diesen körperlichen Trieb, seelisch-körperlich, wenn der Heilige Geist dich nicht befähigt und ausrüstet dazu, wenn du vielleicht noch so fleischlich bist. Denn eine Frucht des Geistes ist Enthaltsamkeit. Und du brauchst Enthaltsamkeit. Auch in der Ehe brauchst du Enthaltsamkeit. Geht nicht ohne Enthaltsamkeit. Wenn du deinen Ehepartner lieben willst, dann kannst du nicht ständig mit deinem Sexualtrieb auf ihn rauf. Geht nicht. Du musst dich enthalten können, du musst warten können, du musst werben können, du musst segnen können, du musst geduldig sein. Wir brauchen die Frucht des Geistes, die Enthaltsamkeit, wir brauchen sie um der Liebe willen. Jeder braucht sie. Jeder muss sich danach ausstrecken. Keiner kann sagen, ja, ich habe die Gabe der Enthaltsamkeit nicht, also Gott, wo ist die Frau? Wo ist der Mann? Her damit! Warum muss ich immer noch warten? Weil Gott sagt, bevor ich dir einen Mann oder eine Frau gebe, möchte ich erstmal, dass du Enthaltsamkeit lernst. Denn wir sind dafür da, einander zu lieben, auch in der Sexualität, füreinander da zu sein. Einander zu segnen, nicht ich fixiert, ich zentriert unsere Sexualität zu leben, sondern für den anderen, zum Segen für den anderen, zur Erbauung, zur Auferbauung, zur Freude. Ja, und ich darf mich dabei auch freuen, ja, das darf ich, aber es ist nicht das, der Zielpunkt, das ist nicht das Entscheidende. Gott schenkt mir Freude in der Hingabe. Da, wo ich gebe, ja, da kann ich Freude dran haben, im Geben generell. Ne? Ich kann etwas geben und dabei mich total schlecht fühlen, weil ich denke so, oh, jetzt habe ich nichts mehr, oh, ich gebe jetzt und dann habe ich nichts. Oder ich kann geben und denken, wow, das ist so schön zu geben, jemand anders froh zu machen, jemand anders glücklich zu machen, jemand anders zu segnen, jemand anders Gutes zu tun. Oh, da freue ich mich selber bei und werde selber beschenkt darin, wo ich jemand anders beschenke. Das ist das Prinzip der Liebe, das ist das Prinzip der Agape. Wir werden gesegnet darin, wenn wir geben. Und so ist es auch in der Sexualität. Gott hat diese wunderbare Gabe gegeben, um zu geben, um zu beschenken, um zu segnen. Nicht um zu nehmen für sich. Wenn wir da jetzt in Matthäus 19 schauen, Muss mal gucken. Matthäus 19. Da lehrt Jesus über die Ehe, Vers 4. Habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf? Ganz wichtige Worte. Kommen wir nämlich heute noch zu, ganz kurz noch. Nicht als Mann und Mann schuf. Nicht als Frau und Frau schuf, sondern als Mann und Frau schuf. Auf der einen Seite gleich. Oh, das ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie ist ja so wie ich. Wunderbar. Ich liebe sie. Aber doch ganz anders. Ergänzend. Genau so hat Gott sich das gedacht. Vielleicht wäre es ja einfacher gewesen, wenn sie ganz gleich gewesen wären. Aber vielleicht wollte Gott es nicht einfach. Ja, man kann immer so viele logische Argumente führen, in welche Richtung man auch immer gehen will. Aber du kommst an den Punkt, wo du dich entscheiden musst. Will ich Gott meinen Herr sein lassen? Will ich ihm vertrauen, meinem Schöpfer, in seinen Wegen? Will ich sein Wort annehmen oder will ich es lassen? Und Jesus, unser Herr Jesus, sagt, Gott hat den Menschen am Anfang als Mann und Frau geschaffen. Und er sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und es werden die zwei ein Fleisch sein. Diese Sehnsucht nach der Vereinigung, ein Fleisch zu werden, mit Geist, Seele und Leib eine neue Einheit zu bilden, in der Liebe verbunden zu sein. Das hat Gott dem Menschen eingepflanzt. Aber was soll er vorher machen? Vater und Mutter verlassen. Den Rahmen der engen Familie verlassen. Nicht innerhalb des engen Familienkreises, sondern hinausgehen. Sodass sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch sind. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Also hier sagt Jesus, dafür ist dieses Geschenk gemacht worden, dass ein Mann einer Frau anhängt, sich mit einer Frau verbündet, einen Bund schließt mit einer Frau. Und dieser Bund, der soll bitteschön das ganze Leben lang währen und nicht gebrochen werden. Das ist Gottes Plan. Darin verherrlicht er sich. Darin können wir ihn ehren mit unserer Sexualität. Wir können ihn auch als Alleinstehende ehren, sagt Paulus in 1. Korinther 6, wo wir gerade waren. Ne? 1. Korinther 7, direkt davor 1. Korinther 6. Na, Gott hat uns seinen Leib gegeben, um ihn zu verherrlichen, auch als Single. Nämlich in der Enthaltsamkeit. Das wunderbare Geschenk, was er uns gegeben hat, als Opfer sozusagen darzubringen und ihm mein Leben zu weihen. Und ja, Enthaltsamkeit zu lernen, sodass ich befähigt und ausgerüstet werde für dieses Leben. Und ja, und wenn Gott mich zusammenfügt mit einem Ehepartner, dann darf ich das. Das ist eine gute Sache, ist in Ordnung, sagt Gott. Das ist nicht böse, das ist gut. Aber wenn du das machst, dann aber 100%. So wie Gott, so wie Jesus sich hingegeben hat für seine Braut, voll und ganz. Treu sein. So, und dann jetzt zurück in 3. Mose 18. Da lesen wir nämlich noch in Vers 19. Und einer Frau in der Absonderung ihrer Unreinheit sollst du nicht nahen, um ihre Blöße aufzudecken. Das bezieht sich auf Kapitel 15, das hatten wir schon, eine Frau, die ihre Regel hat. Und bei der Frau deines Nächsten sollst du nicht zur Begattung liegen, dass du durch sie unrein wirst. Hier wird der Ehebruch nochmal ganz klar erwähnt in dieser Auflistung. Na, Unzucht ist eben auch Ehebruch. Brich nicht die Ehe, die Gott geheiligt hat. Brich nicht in die Ehe ein. Ja, du machst dich am Ende selbst unrein, sagt das Wort hier. Es ist nicht nur, dass du schädigst, dass du irgendwen schädigst. Und wenn du es heimlich tust und niemand kriegt es mit, am Ende hat ja niemand einen Schaden davon. Nee, du wirst dadurch verunreinigt. Und erst, wenn du ins Licht kommst, deine Sünde bekennst, dich vom Blut reinigen lässt, wirst du wieder Reinheit empfangen können, Reinigung empfangen können. Und von deinen Nachkommen sollst du nicht einen hingeben, um sie dem Moloch durch das Feuer gehen zu lassen. Und du sollst den Namen deines Gottes nicht entweihen. Ich bin der Herr. Das ist komisch, dass das hier mittendrin ist. Die Verehrung eines fremden Gottes, dem Moloch oder Molech, wie es im Hebräischen wo heißt, sind dieselben Buchstaben wie das Wort König, Melech, aber mit den Vokalen von Boschet. Also es kann sein, dass damit der König der Schande gemeint ist, dass er so benannt wurde hier von Gott. Und es ist ein Götze. Es ist nicht ganz klar, wir haben nicht genügend Zeugnisse darüber, über den Kult des Moloch. Aber es könnte so sein, dass es hier tatsächlich um Menschenopfer geht. Kleine Kinder, die dem Moloch geopfert werden. Vielleicht Kinder, die aus Unzucht entstanden sind, als eine Form von Abtreibung. Wir kennen das aus der römischen Geschichte. Bei den Römern war es total krass. Also wir würden sagen total grausam, ne? Aber ich meine, wir sind in Deutschland ja auch nicht besser. Damals war es so, der Mann hatte das volle Verfügungsrecht über seine Familie und auch über die Kinder, die seine Frau geboren hat. Wenn ein Kind geboren wurde, dann schaute sich der Vater das Kind an und entschied, ob das Kind leben sollte oder nicht. Er konnte das entscheiden bei der Geburt. Und die hatten da auch kein Problem damit, so ein Neugeborenes zu töten. Aber die Zeiten kommen jetzt auch wieder. Die Philosophie, die sehr vorherrschend ist in Deutschland, der Utilitarismus, der sagt, ist wirklich schützenswert und bekommt eine Würde, eine Personenwürde, ne, das, was in unserem Grundgesetz eigentlich dem Menschen zugestanden wird. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie sagen, ja, es gibt Tiere, die haben so ein starkes Bewusstsein, die brauchen genauso einen Schutz. Ne? Und es gibt Menschen, die haben überhaupt kein klares Bewusstsein, die sind viel niedriger als irgendwelche niedrigen Tiere. Da ist es überhaupt nicht schlimm, sie zu töten. Das ist vielleicht sogar gut, sie zu töten, weil sie so furchtbar leiden und man erlöst sie von ihren Leiden und auch die Gesellschaft von diesem furchtbaren Leiden. Geschwister, wir müssen uns nichts vorstellen. Diese Philosophie ist am Vormarsch in unserem Land. Und wie gesagt, das war auch, früher gab es sowas. Ne? Wie viele Kinder werden abgetrieben jedes Jahr? 100.000. 100.000 getötet im Mutterleib. Nicht, weil sie irgendetwas Böses getan hätten. Keins von diesen Kindern hat irgendwas Böses getan und sie werden am Leben gehindert. Sie werden getötet, umgebracht, weil es nicht passt, Weil meistens spielt tatsächlich auch der Vater eine Rolle. Vielleicht nicht in der Sache, dass er so oder so macht, aber oft ja, indirekt, dadurch, dass er sich zu seinem Kind entweder bekennt oder nicht bekennt, indem er die Mutter stärkt und unterstützt und ja dazu sagt oder nicht. Aber manchmal ist es auch umgekehrt. Da passt es der Frau nicht, obwohl der Mann es will. Und das Kind wird dem Moloch geopfert oder dem Mammon oder der Bequemlichkeit oder dem, der einem Angst macht, der einen in Angst und Sorge hineinwirft, anstatt dass wir vom Glauben erfüllt sind, von dem Glauben daran, dass Gott das Leben will und dass er auch ein Kind in schwierigen Umständen trotzdem will und ja dazu sagt und dass dieses Kind Segen empfangen kann. Und wenn die eigenen Eltern dafür nicht fähig sind und es nicht tun können, wenn eine Mutter alleinstehend ist und im Stich gelassen wurde, dass sie es doch jemandem geben kann, dieses Kind, in die Obhut, sodass es Liebe empfangen kann und gesegnet wird. Denn das ist das, was Gott will. Gott will das Leben, Gott ist Liebe, er will segnen, er will nicht töten. Tu das nicht, sagt Gott. Komisch, dass Gott all das seinem Volk sagen muss, oder? Ist schon furchtbar. Sie kommen aus Ägypten, darf man nicht vergessen. Sie sind einen langen Weg gegangen. Sie kommen aus der Welt. Sie haben vieles gelernt von dem, wie es in der Welt so zugeht. Haben sich viel abgeschaut. Und Gott sagt, ich will aber was Neues. Ich will, du bist eine neue Kreatur. Du hast ein neues Leben. Deswegen verlass die alten Wege. Dazu gehört auch Folgendes hier. Und bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt. Ein Gräuel ist es. Heute ist das nicht mehr so, Geschwister. Für viele, gerade jüngere Menschen, ist das gefühlt gar kein Gräuel mehr, weil das so normal geworden ist. Sie fühlen das nicht. Und es fällt ihnen schwer, das zu verstehen. Warum ist das so? Hier steht, bei keinem Vieh sollst du liegen, sodass du dich an ihm unrein machst. Und eine Frau soll sich nicht vor ein Vieh hinstellen, damit es sie begattet. Es ist eine schändliche Befleckung. Und da wird's interessant, ne? Komisch. Es wird dann unterschieden. Es gibt dann so, wie nennen sie das? Oh, ich habe den Begriff vergessen. Also, es gibt ja bestimmte Formen von sexuellem Begehren, was tatsächlich immer noch gesellschaftlich geächtet ist. Pädophilie zum Beispiel. Da sagen wir ganz selbstverständlich, nein, das geht gar nicht. Ja, auch Zoophilie, wie das hier genannt wird, oder Sodomie, was bitte? Ja, oder Sodomie, genau. Das ist bei vielen, nicht bei allen, aber bei sehr vielen Menschen auch geächtet. Kann man sich sagen, warum ist das eine geächtet und das andere nicht? Das fragen sich gerade die Zoophiliten. Die sagen dann, ja, warum ist das jetzt so ein großer Unterschied, ob ich jetzt Männer liebe oder ein Tier liebe? Na? Schon krass, wenn man sich damit befasst, dass in Deutschland 1969 wurde die Gesetzgebung dahingehend von Sodomie wurde tatsächlich vollständig abgeschafft. Erst vor etwa 10 Jahren wurden wieder Gesetze eingeführt, und zwar auf dem Hintergrund von Tierschützern, die sich stark gemacht haben für die Tiere, die armen Tierchen. Na? Und ja, es ist auch so. Die armen Tierchen werden völlig missbraucht. Und die Menschen argumentieren teilweise, ja, die wollen das. Die wissen ja auch, was die Tiere denken und fühlen und empfinden. Gott sagt, macht euch nicht unrein. Macht euch nicht unrein. Und für ihn ist das gleich. Er sagt, Mann mit Mann ist dasselbe. Ist nicht das, wie ich das geschaffen habe, wie ich es geplant habe. Aber was machen wir mit diesen Menschen, mit diesen armen Menschen, die so begehren nun mal? Ja, hat Gott gesagt, dass unser Begehren gut ist? Ist unser Begehren als Heterosexuelle gut? Nein. Auch unsere in unserer heterosexuellen Orientierung sind wir oft so finster in unserem Begehren, so verfinstert. Da macht Gott keinen Unterschied. Das ist hier alles in einer Liste. Vorher sind ganz viele Dinge genannt bei Männern, die nach Frauen Ausschau halten, okay? Und wo Gott sagt, nein, 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 nein. Und hier, Mann auch, nein. Schlicht und einfach. Und ja, dass wir das denn nicht einfach haben, wenn wir erstmal in bestimmte Wege aufgebrochen sind, wenn wir erstmal bestimmte Wege eingeschlagen sind, wenn wir unsere Lust gefunden haben, das dann zu verlassen, Erneuerung zu finden, Befreiung davon zu finden, das ist oft ein schwerer Weg. Und manchmal geht es auch wirklich nur darin, von Gott diese Gabe der Enthaltsamkeit zu bekommen, wo ich diesem Begehren einfach nicht mehr nachgehe. Es wird nicht ersetzt durch ein neues Begehren, ein richtiges Begehren. Aber das muss es auch nicht. Das, was wir vor allen Dingen sein sollten, ist Gott zu begehren. Eine Begierde danach zu haben, mit Gott zusammenzuleben, Tag und Nacht. Ein Geist mit ihm zu sein. Ihn zu loben, ihn anzubeten. Das ist es, worauf es ankommt. Macht euch nicht unrein durch all dieses, denn durch all dieses haben die Nationen sich unrein gemacht, die ich vor euch vertreibe, inklusive Germany. Und das Land wurde unrein gemacht und ich suchte seine Schuld an ihm heim. Und das Land spie seine Bewohner aus. Ihr sollt meine Ordnung und meine Rechtsbestimmungen halten. Und ihr sollt nichts tun von all diesen Gräueln der Einheimische und der Fremde, der in eurer Mitte als Fremder wohnt. Denn all diese Gräuel haben die Menschen des Landes getan, die vor euch da waren. Und das Land ist unrein gemacht worden, damit das Land euch nicht ausspeit, wenn ihr es unrein macht. Ebenso wie es die Nationen ausspeit. Gespien hat, die vor euch da waren. Denn jeder, der etwas von all diesen Gräueln tut, die Personen, die es tun, sollen ausgerottet werden aus der Mitte des Volkes. Und ihr sollt meine Vorschriften halten, damit ihr keine der gräulichen Bräuche übt, die vor euch geübt worden sind. Ihr sollt euch nicht durch sie unrein machen. Ich bin der Herr, euer Gott. Also Gott sagt deutlich, guck mal, das ist der Grund, warum sie raus mussten aus diesem Land. Gott hat dem Abraham gesagt damals, ja, die Schuld der Amoriter, wenn die voll ist, dann werde ich sie aus diesem Land hinausjagen. Na? Das ist der Grund, warum sie da raus mussten. Aber am Ende ist es auch wieder der Grund, warum das Volk Israel raus musste, weil sie sich unrein gemacht haben, weil sie Gott nicht gehorsam waren. Wisst ihr, so viele von uns haben sich unrein gemacht oder wurden verunreinigt. Auf die eine oder andere Art und Weise. Wir sind oft hochgradig gestört, was unsere Sexualität angeht. Und Gott ist gekommen in Jesus Christus als Heiland für alle Menschen, um uns zu reinigen, um uns zu heiligen, um uns neu zu machen, um uns abzuwaschen, um uns auf die Füße zu stellen, um uns seinen Geist mit seinem Geist zu erfüllen, einem reinen Geist, den Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit, sodass wir getrieben sind. Paulus sagt, die Liebe Gottes treibt mich, nicht mein Sexualtrieb treibt mich, sondern die Liebe Gottes treibt mich. Ich möchte die Menschen lieben und ich möchte meine Ehefrau lieben, meinen Ehepartner lieben. Und Gott, zeige mir, lehre mich, es so zu tun, wie du möchtest, dass ich es tue, dass ich ein Zeugnis bin für deine Liebe, für meinen Ehepartner, für meine Familie, für die Menschen um mich herum. Zeig mir, was es heißt, auf der einen Seite aktiv zu sein in der Liebe und wo ist es dran, zurückhaltend zu sein. Wo sind Kräfte in mir, die zum Guten dienen? Die will ich dem Guten auch weihen und das Ganze unter die Herrschaft des Geistes Gottes stellen. Wo fangen an, aber die Kräfte, die in mir wirken, mich zu treiben in eine Richtung, die von der Sünde dann, wo dann die Sünde übernimmt. Wir können mit all dem zu Gott kommen. Ihm ist da nichts verborgen. Er kennt das alles. Es gibt auch nichts, was ihm zu peinlich wäre. Also wenn ich diese Verse lese, ich kriege immer einen roten Kopf, ich weiß aber nicht. Ich denke immer, oh Gott, musst du denn darüber reden? Ihm ist nichts peinlich. Es ist, weil wir das brauchen. Na, wir machen dann Tabu draus und packen das unter den Teppich, aber es arbeitet, es wirkt unterm Teppich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das hervorheben, dass wir von Gottes Licht hineinleuchten lassen und sagen, Herr, reinige mein sexuelles Begehren, das ist reines, so wie du rein bist. Nimm all die Bilder aus meinem Kopf, die ich da hineingepackt habe. Ist ja dieses Blöße aufdecken, ne? Pornografie in Videos und was weiß ich, diesen ganzen Scheiß. Jesus, mach mich rein. Nimm das alles weg. Lösche all diese Bilder. All das, wodurch ich so durchgegangen bin in meinem Leben. Ich will das nicht mehr. Ich will, dass mein Leben rein ist und dich widerspiegelt. Dass mein Leben von deiner Liebe erfüllt ist. Die Liebe, die Gutes will für den anderen, die nicht selbstzentriert ist. Jesus, wir bitten dich, dass du dieses gute Werk weiter tust an uns, Herr, der Reinigung und Heiligung. Herr, du möchtest, dass wir ein heiliges Volk sind, wie du heilig bist, dass wir für dich abgesondert leben, dass wir, ja, nicht unsere, ja, Getriebene sind von unseren Begierden, von unseren dunklen und schmutzigen Begierden, sondern dass wir geleitet sind von deinem reinen, guten, heiligen Geist zur Auferbauung, zur Stärkung. Und du siehst, wie schwach wir sind, Herr. Wir brauchen Hilfe. Du siehst jeden Einzelnen von uns hier, der ein oder andere, der wirklich vielleicht große Hilfe braucht, Jesus. Aber danke, dass du gekommen bist als Arzt für die Kranken, dass du gekommen bist, die Verwundeten zu verbinden, dass du gekommen bist, die zerbrochenen Herzens sind zu heilen. Danke, dass du gekommen bist, die Sünder ja zur Umkehr zu rufen und sie dahin zu führen auch. Jesus, wir bitten dich, dass du wirkst in uns, Jesus, dass du dein Werk tust. Ja. Wir wollen nicht damit zufrieden sein, wenn Dinge nicht gut sind, Jesus. In unserem Leben, in unserem Herzen. Wir wollen uns danach ausstrecken, dass du dein Reinigungswerk tust, Herr. Und wenn wir das Abendmahl nehmen, dass wir es nehmen aus Dankbarkeit für deine Reinigung, die du bewirkt hast am Kreuz von unseren Sünden. Dass wir Rettung und Heil und Erlösung haben in dir und Annahme. Aber wir wollen es auch nehmen im Glauben daran, dass diese Rettung und Heilung, Heiligung nicht nur etwas ist, was sich auf unseren Stand auswirkt, sondern auch auf unser Sein in Christus, unsere Identität. Wir sind geheiligte, gereinigte, erneuerte Kinder Gottes und brauchen nicht mehr Sklaven der Sünde zu sein. So wirke du ein mächtiges Werk durch deinen Geist in unseren Herzen, während wir das Abendmahl nehmen. Amen.